Im deutschen Handballpokal der Damen steht am nächsten Wochenende das Final Four Turnier an. Tine Lindemann ist mit ihrer Mannschaft den Handball-Luchsen auch dabei. Das Besondere, Tine Lindemann ist 50 Jahre alt. Wie sie als Kind zum Handball gekommen ist und aus welchen Gründen sie jetzt ihr Comeback gibt, darüber spricht sie mit uns. Ich bin Markus Lenhardt und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die gezänkte Sau. Muss es so sagen.
Hi Tine, danke, dass du dir erstmal Zeit genommen hast, für uns im Podcast zu kommen. Wie war euer Wochenende? Da war jetzt gerade viel turbulent. Was war da los?
Ja, das ist bei uns ja immer so, dass vor den Spielen getestet wird, glücklicherweise. Und bei unserem Gegner war dann wohl im Test, bevor sie losgefahren sind, ein Schnelltest positiv. Und das führt dann dazu, dass die gar nicht starten dürfen. Ist ja zum Schutz für alle. Und dann wurde das Spiel abgesagt aus Sicherheitsgründen. Und dann haben wir trainiert. Und dann ist es jetzt im Moment ein Problem, weil es zurzeit sehr oft passiert in der Liga, dass halt sehr viele Nachholspiele anstehen und das mittlerweile so von, ja, ein bisschen schwierig wird von der Terminplanung. Und weil ja dann auch noch die Relegationsspiele und sowas anstehen, die Aufstiegsrunden, dann weiß man gar nicht jetzt, wann die Liga beendet werden kann, wann alle Spiele gespielt werden kann. Und das ist im Moment ein bisschen, ja, ein Durcheinander oder eine Terminhast ein bisschen.
Ja, und dann, ihr wisst jetzt auch noch nicht, das war ja gegen Mainz direkter Konkurrent, direkt auch mal ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Ihr habt jetzt auch noch keinen Termin, wann das denn dann stattfinden soll, oder?
Nee, ich glaube noch nicht offiziell. Es werden so ein paar angeboten, aber ich weiß auch nicht, ob es in der Woche stattfindet. Kann sein, dass es ein Mittwoch wird, weil halt keine Wochenende mehr so richtig frei sind. Und wir halt auch noch im DAB-Pokal-Halbfinale stehen. Das nimmt auch das ganze Wochenende dann noch ein. Danach ist eigentlich noch ein Wochenende, da hätten wir ein Spiel gegen Buxtehude und dann sollte das eigentlich das letzte der Liga sein, aber ja, es sind doch bei anderen Vereinen auch viele Nachholspiele, das kann sein, dass danach noch welche gespielt werden.
Ja, und das ist jetzt vor allem aus deiner Perspektive, du willst jetzt auch spielen, bereitest dich jetzt als Spielerin vor, bereitest dich als Trainerin vor. Was hat sich denn an der Spielanalyse, ich sag mal an der Vorbereitung für dich jetzt geändert, wenn du sagst, du willst auch spielen?
Ja, zur Zeit nicht so viel. Also man muss ja sagen, es ist ja nur als Backup geplant und man geht halt rein. Aber es hat sich so insofern doch was geändert, weil ich unheimlich viel Spaß habe wieder und auch eigentlich wieder gerne selber trainiere. Ich weiß es nicht, war irgendwie ganz, ganz lustig, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, als man mich angesprochen hat, nachdem unsere Nummer 1, Mareike Vogel, sich verletzt hatte. Hatten wir dann halt nur noch zwei junge Spielerinnen, die zum ersten Mal in der ersten Liga spielen. Und dann hat man mich gefragt, ob ich dann mir das vorstellen könnte. Dann hatte ich erst gesagt, dass ich es mir überlege, aber dann habe ich halt zugesagt. Und ich hatte vorher, muss man mal sagen, unsere Liga, also wir, unsere Mannschaft hat halt zweimal auf den Aufstieg verzichtet gehabt, obwohl wir Erster geworden sind. Und wir in die erste Bundesliga gehen konnten, hatten wir das Projekt erstmal abgesagt. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal gesagt, ja, wir sind erste Liga und jetzt sind wir in so einer Situation. Und damals hat man mich schon mal angesprochen. Da habe ich gesagt, nee, ich gebe mein Comeback erst mit 50 in der ersten Liga. Ich war 50 und erste Liga und diese Situation ist eingetreten. Und da ich eine von denen war, die dieses Projekt gern unterstützt hat und auch unterstützen möchte, möchte ich natürlich auch alles geben, dass wir da die erste Liga halten. Und wir stehen leider im Abstiegskampf und müssen halt alles geben. Und ja, dann versuche ich da halt mit zu helfen, so wie es halt Not tut und wie ich es halt beitragen kann. Ja, und das war eigentlich so ein geplant, dass wir einfach so ein bisschen den Abstiegskampfdruck ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen.
Ja, ist vor allem bei aktueller Situation mit vielleicht auch viele Spiele auf einem Haufen sehr sinnvoll, dann halt auch mal ein bisschen Pause zu haben für Torhüterinnen. Aber jetzt so in der Vorbereitung, hast du davor auch schon mittrainiert oder Wie hast du es geschafft, dann auch wieder so auf den Punkt wieder zu sagen, ja, ich kann jetzt wieder spielen, ich bin wieder fit, ich bin topfit?
Also ich habe immer viel Sport gemacht, mache eigentlich auch immer viel Fitness, habe so auch so Torwartbewegungen immer mitgemacht, auch so Slide-Bewegungen so seitlich. Also Torwartbewegungen sind ja schon etwas anderes als normale Bewegungen. Habe teilweise Torwartbewegungen mitgemacht, allerdings macht man die dann so, wenn man Fitnesstraining macht, nicht ganz so dynamisch wie im Spiel. Da fehlt dann halt, ich sage fehlt, aber da muss halt ein bisschen Stabilität zurzeit noch aufgebaut werden. Aber ich sag mal, ich muss sagen, als Torhüter kann man halt sehr viel mit Erfahrung auch kompensieren, weil man halt doch sehr viel von der Beobachtungsgabe lebt und von der Erfahrung, die man halt eingespeichert hat, vom Wurfmustern, was ist möglich, wo können die Leute hinwerfen. Und das ist halt auch so eine bestimmte Ruhe, die man halt mittlerweile dann hat, weil man noch Spielüberblick hat. Den hat man halt mit der Routine entwickelt. Und das war bei mir halt so, nachdem ich zweimal mit der Mannschaft da mittrainiert hatte, habe ich mich schon recht wohl gefühlt, wieder zu Hause gefühlt im Tor und war dann sehr positiv und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, überraschenderweise. Nein, nicht überraschenderweise, hat mir super viel Spaß gemacht. Und das war eigentlich das ganz Schöne daran, an der ganzen Situation, dass man einfach sagt, nee, klasse, macht mir viel Spaß. Ich habe bei der Arbeit gesessen und gedacht, oh, toll, heute Abend wieder Training. Und das ist halt das Schöne. Allerdings bin ich zurzeit noch nicht im Einsatz gewesen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Stabilisation fürs Knie. Aber ich muss sagen, ich habe insgesamt auch im Frauenbereich mit 1,88 Meter eigentlich auch eine stattliche Größe, die dann halt auch nochmal dazu beiträgt, dass man dann einfach eine andere, ja, was jetzt eine Ausstrahlung hat im Tor, ne? Und ziemlich viel einfach optisch auch sehr viel abdeckt, ne?
Ja, ist jetzt nicht so verkehrt. Also, du bist so groß wie ich tatsächlich. Ist jetzt auch nicht so verkehrt, wenn man ja mit bei einem 2 Meter hohen Tor 1,88 ist.
Ja, 2 Meter hoch ist das, ne, und 3 Meter breit. Und dann, ne, ist ja, man schon, deckt man optisch. Wenn man beim 7 Meter da steht oder so, deckt man optisch schon sehr viel ab. Und ja. Es gibt halt nicht im Frauenbereich nicht ganz so viele so große Torhüterinnen. So, das ist dann einfach ja, nochmal so, dass man, das hat schon einen Effekt dann auch. Aber man sieht es auch im Männerbereich, Matthias Andersen oder so, es können, hat natürlich nicht mal ganz mein Alter. Aber ich glaube, jetzt in Lübeck ist auch einer noch mit 52 jetzt da, der bei Schwarte aushilft oder so, habe ich jetzt gerade gelesen bei Handball World. Oder wurde mir geschickt. So, es sind mehrere dabei, die da auch ja gut dabei sind. Und ich sag mal, das ist einfach so, als Torhüter ist das was anderes als auf dem Feld. Das ist eine andere Situation. Im Feld muss man halt das Tempo vom Spiel mitnehmen. Im Tor kann man sein eigenes Tempo so ein bisschen, seine eigene Technik ein bisschen mitnehmen, die man natürlich auch seinen Gegebenheiten anpassen kann.
Aber es war jetzt dann auch nicht so, dass du jetzt quasi neu mit der Sportart angefangen hast.
Nein,
das war
eben
schon so.
Also man ist dann ganz schnell wieder drin. Also ich hatte das, ja, so nach zweimal, so muss ich sagen, habe ich mich zu Hause gefühlt. Ne? Da sitzt der einfach der, die Größe vom Tor, alles wieder. Da kommt das alles wieder. Also das geht ratzifatzi. Das ist einfach so auch dann irgendwann automatisiert, wie Fahrradfahren wahrscheinlich. Wenn man das so viele Jahre gemacht hat, so ewig lange gemacht hat, dann ja, ist das nicht gleich so ausgelöscht.
Ja, das hilft dann mit Sicherheit. Also kann ich mir gut vorstellen. Aber erinnerst du dich noch so an deine Anfangs... Wann hast du angefangen, Handball zu spielen? Erinnerst du dich da noch dran?
Ja, mit 10 Jahren. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Mit 10 Jahren war das, das war auch eher zufällig bei uns in einer Kleinstadt. Also eigentlich wollte mein großer Bruder, der wollte zum Handball. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe dann auch zum Handball, weil das mein großer Bruder ja auch wollte. Und dann hat er gesagt, ja, du machst mir alles nach, ich gehe jetzt zum Volleyball. Ich habe gesagt, nee, ich mache da gar nicht alles nach, ich gehe zum Handball. So, und dann war ich beim Handball.
Ja.
Und dann sagte meine Mutter noch, ja, du darfst Handball spielen, aber geh mal nicht, du musst ja nicht gerade ins Tor gehen, das ist da so gefährlich, sagte sie zu mir. Und dann hat sie gesagt, hat sie mich zum Handballtraining gebracht und bevor ich da einmal aufs Tor geworfen habe, musste die Torhüterin auf Toilette und keiner wollte ins Tor. Und da ich mit den Jungs, wenn ich draußen bei uns Fußball gespielt habe, war ich immer die Kleinste und die Jüngste. Und dann haben die mich immer ins Tor gestellt, damit ich da nicht im Weg rumstehe und deshalb kannte ich das schon. Und die haben mich dann immer so, wenn sie mich mal angeschossen haben, haben sie mich dann immer gelobt. Und deshalb fand ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. Habe mich dann freiwillig gemeldet, bin dann ins Tor gegangen und habe dann eigentlich so wie so ein Fußballtorhüter da mich nach den Bällen geschmissen und hatte halt keine Angst vor den Bällen. Und dann fanden die das ganz gut. Und haben die mir gleich ein Torwarttrikot gegeben und haben die gesagt, ja super, du bist unser neuer Torhüter. Meine Mutter kam mich abholen und ich hatte ein Torwarttrikot in der Hand. Ja.
Okay.
Das war der erste Trainingstag und ich bin auch nie wieder rausgekommen. Ich habe dann mal Schulmannschaft und so auch draußen gespielt und oft auch so, weil ich eigentlich auch einen ganz guten Wurf hatte, mit draußen werfen dürfen, habe ich dann so manchmal mir so mittrainiert. Aber eigentlich bei den Spielen habe ich immer im Tor gespielt. Das war dann nachher beim Beachhandball schön. Da durfte ich ja mit nach vorne und werfen.
Ja, Beachhandball warst du ja auch dann relativ weit. Aber wie bist du dann, also was war so deine erste Station als Trainerin? Wie bist du dann von diesem, du bist ja dann erstmal durch Jugendbereich, Herrenbereich, gibt es da erstmal Erinnerungen, die du hast, so an die Anfangsjahre als Spielerin? So was Besonderes, was dir einfällt?
Ja, also bei uns als Spielerin auf dem Dorf hat man halt, weil eine Mutter von einer Mitspielerin hat dann uns trainiert und ja, wir haben dann da, ich habe halt klassisch angefangen. Ich bin eigentlich eine der wenigen, die es wirklich geschafft hat, von der Kreisklasse, wo ich angefangen habe, zu Olympia zu kommen. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht in einer Handballstadt groß geworden, sondern wir haben echt Kreisklasse gespielt und wir haben da einmal die Woche trainiert und dann hinterher mal zweimal die Woche. Und dann bin ich da, hatte immer nette Leute, also nette Trainer, die sich engagiert haben, in ihrem, also so wie es möglich ist halt, ne? Dann bin ich irgendwann, hatte ich dann schnell Angebote gehabt, aber es war halt von meinem Ort auch nicht so leicht, da irgendwo mal hinzukommen. In dem Alter, ja, wenn man natürlich keinen Führerschein hat und sowas, kann man nicht so weit, ist der Radius etwas klein. Und dann habe ich nachher Oberliga gespielt in Lüneburg. Und da musste ich schon mit dem Zug 1,5 Stunden hinfahren, eine Fahrt. Und dann war ich erst am Bahnhof und noch nicht in der Halle. Und dann wieder zurück. Und da war es zum Beispiel ganz nett, dass ich, weil ich keinen Führerschein hatte und das Training teilweise so spät war, dann als ich nachher bei den Damen ausgeholfen habe, dass da kein Zug mehr fuhr, hat mich die Mannschaft doch tatsächlich so reihum, aber 2, 3 Leute besonders viel, immer noch abends nach Hause gefahren mit dem Auto und dann wieder zurück. Damit ich da spielen konnte. Es war super nett.
Ja.
Mein erster Torwarttrainer, der so spezielles Torwarttraining mit mir gemacht hat, der hat mir immer Schokoküsse versprochen, wenn ich 7 Meter gehalten habe. Und das fand ich immer richtig toll. Und das hat geholfen.
Das wollte ich gerade fragen.
Das fand der Haupttrainer gar nicht toll, aber wir haben es immer heimlich trotzdem gemacht.
Wenn es dazu führt, dass du mehr 7 Meter hältst?
Das war die beste Trainingsmethode, Belohnungssystem.
Und war Olympia dann so für dich bei den Olympischen Spielen so eine ganz besondere Erfahrung? Wie war das da so?
Ich bin ja dann von der Oberliga, habe ich dann nachher Angebote gehabt von der ersten Liga und bin dann nachher nach Bremen, ja, TuS-Walle Bremen. Und das war erstmal eine große Umstellung, weil ich ja dann in der Oberliga 2x die Woche trainiert habe und da dann 2x am Tag. Das war erst einmal so richtig eine Riesenumstellung. Und da muss man ja sagen, dass ich da, es war so zur Zeit zur Grenzöffnung, ne? Das war ja in den 90 war das ja.
Ja. Da war ich noch nicht auf der Welt.
Genau. Da war das halt so, dass das unheimlich stark war. Da wurden ja die beiden Ost- und Westliga zusammengeführt. Und dann waren halt sehr viele Spielerinnen aus Ungarn, aus Polen, aus Russland und sowas auch in der Liga. Da wurde dann halt dieses Ausländerklausel wurde da aufgehoben. Und dann war das tatsächlich so, dass ich da als Oberligaspielerin zwischen den ganzen Spielerinnen war. Und die meisten wirklich seit dem 13. Lebensjahr im Handballinternat verbracht haben. Oder viele von denen, mit denen ich zusammengespielt habe. Und ich kam halt aus der Oberliga mit 2x Training die Woche.
Aber konntest du?
Das war halt, ich muss sagen, ich bin ein athletischer Typ, habe auch Leichtathletik nebenbei gemacht, aber ich habe halt nicht dieses klassische Handball gemacht. Ich hatte noch nie einen Kraftraum von innen gesehen, als ich da war. Und die anderen natürlich waren ganz anders trainiert, aber ich konnte das recht zügig angleichen, darf ich das mal so nennen. Und konnte das auch recht gut aufholen dann. Also in der Anfangsphase war ich absolut übertrainiert. Weil die Trainer, die dann auch, viele kamen ja auch aus dem Osten, am Ostsystem, und die waren dann sowas wie mich auch nicht gewohnt, glaube ich. Weil ich ein krasser Unterschied war, ja auch zu dem System, was die kannten.
Ja, das ist dann. Nee, erzähl.
Ja, und ich habe das immer so nebenbei begleitet, weil ich Sport und Bio studiert habe, nebenbei. Und da habe ich auch immer so geguckt, was jetzt hier so vom Training, hat man immer probiert, das so ein bisschen nachzuverfolgen. Was trainiert man hier, warum? Manchmal ist es gelungen, manchmal war es dann weniger sinnvoll, fand ich. Und ja, ich sag mal, die Trainingsmethoden aus Skandinavien haben mir nachher auch viel besser gefallen als die, die ich dann teilweise vorher gesehen hatte. Auch das Coaching von Trainern.
Okay, ja, da gibt es auch ganz unterschiedliche Kulturen, wie
Ja.
Handball gespielt wird, auf jeden Fall. Würdest du jetzt sagen, mit deiner Erfahrung jetzt so, wie lange du schon Handball verfolgst, dass sich Handball grundsätzlich angepasst und auch verändert hat?
Puh. Ja, durch Regeländerungen verändert sich ja schon was, ne? Also damals war immer irgendwann schnelle Mitte eingeführt oder jetzt, dass man halt den Torhüter rausnehmen kann und einen siebten Feldspieler bringen kann. Das führt dazu, dass manche Mannschaften einfach häufiger mal 7 gegen 6 spielen. Das verändert das Spiel schon. Also das muss man sagen. Es ist auch schon ja athletisch technischer geworden, denke ich schon. Die Leistungsdichte ist halt da. Trotzdem ist das grundsätzlich ist halt also sag mal, vielleicht kulturabhängig auch. Ne? Wenn jetzt Skandinavien, da werden einfach mehr, also jetzt, ich sag mal jetzt im Frauenbereich, werden mehr also Laufwürfe, Unterhandwürfe und sowas geworfen. In Deutschland ist es immer noch so klassisch 1, 2, 3 Sprungwurf mehr. So, also die Spielsysteme sind noch ein bisschen anders. Skandinavisch ist dann oft dann so, dass sie vielleicht gleich teilweise die gleichen Spielsysteme spielen oder die Auftakte, aber das halt einfach torgefährlicher spielen, weil die mehr Wurfvarianten haben. Das finde ich halt schon, dass es noch auffällig ist.
Also das geht dann aber auch, merkst du dann auch bei Nationalmannschaften, dass jetzt eine schwedische Nationalmannschaft zum Beispiel anders spielt oder
Ja.
andere Varianten hat?
Norwegen, also die spielen teilweise die gleichen Varianten, nur die spielen diese einfach torgefährlich, ne? Also die spielen diese dann mit einem direkten Zug zum Tor und auch jeder. Ne, da ist da halt jeder, der werfen möchte und nicht alle warten, dass Rückraum links mal wirft. Nein, also das ist jetzt mal so ein bisschen übertrieben ausgedrückt. So, aber das ist so, in Deutschland hatte man so ganz oft so diese ja, Schussvarianten halt auf die beiden Rückraumspiele ausgelegt. Und Skandinavien sind da doch mit Varianten oder mit, ja, ich sag mal, andere Spiele auch, die dann halt Druck über außen machen oder wo Rückraummitte dann auch wirklich gut torgefährlich ist, ne, weil die einen guten Schlagwurf haben oder sowas. Da nutzen die Leute die auch mal aus einem Schritt und brauchen nicht so viel Platz um eine Torsituation. Ich sag mal, das kann man am besten beschreiben. Sie brauchen vielleicht weniger Platz, um eine torgefährliche Situation zu erreichen, ne? Und nutzen die dann vielleicht auch einfach frecher. Deutschland ist vielleicht da versucht, da disziplinierter zu spielen jetzt. Also ich sag mal, beim Frauenbereich jetzt so ein bisschen, ne?
Ja, und du bist dann bist halt nach Dänemark auch gegangen, hast dort eben in Skandinavien auch gespielt.
Norwegen war ich, genau.
Norwegen und Dänemark, genau, stimmt. Beide Länder sogar, hab ich auch gelesen. Wie bist du dann von 2009 war ja dann dein Karriereende, wie hast du dann den Wechsel quasi zur Torwarttrainerin, was du jetzt
Na,
eigentlich
also ich habe eigentlich
machst?
immer schon im Bereich was gemacht. Wir haben auch in Dänemark oder auch in Norwegen, wir haben auch immer im Jugendbereich mal aktiv und hat schon teilweise da Jugendmannschaften oder auch so die Handballschool heißen die immer, wo man dann als Prominenter hingekommen ist und Handballschule, also als Motivation dann mit denen mal Unterricht gemacht hat oder Handballtraining gemacht hat.
Ja, das gibt's ja mittlerweile.
Genau,
Das
das
gibt's
war da
mittlerweile
halt
auch
auch
in
immer gang und
Deutschland.
gäbe und da war das halt so, dass das auch ein krasser Unterschied war. Wenn man in Skandinavien in die Halle reinkommt, stehen da 60 Kinder, jeder hat einen Ball und denken, jetzt geht's los und jeder möchte aktiv sein. In Deutschland, kommt mal rein in die Halle, dann stehen da ganz Leute brav in der Reihe, die Bälle sind alle im Kasten und dann wartet jeder schön, bis er dran ist. So, ne? Also so war das jetzt so ein bisschen vom Unterschied. So. Also ne, das ist so, in Skandinavien will jeder was machen und dann sind die auch ganz interessiert an technischen Herausforderungen, irgendwelche Trickwürfe zu machen oder sowas, ne, und auch die zu üben, weil die halt auch die Vorbilder in dem Bereich hatten halt, ne, die witzige Sachen gemacht haben. In Deutschland hat dann wirklich vielleicht mehr, also das ist jetzt mittlerweile auch schon aufgeweichter, aber es war damals echt krass so, ne, und da hat man in Deutschland auch noch nicht so viele Trickwürfe gesehen, aber jetzt mittlerweile kommt das ja auch. Aber ich habe halt immer, ich sag mal, ich hab ja Sport und Bio studiert, ich habe eine Personal Trainer Ausbildung, ich habe eine Brain Fit Trainer Ausbildung, Fitness Lizenz und ich habe immer Sportbereich gemacht und in dem Bereich halt schon immer was nebenbei gemacht auch. Und dann habe ich halt, arbeite ich ja in Lüneburg als Logopädin und passte das ganz gut, dass Rosengarten aufstrebender Verein war und ich muss halt immer gucken, was ich halt zeitlich so, ich habe auch Trainer, Leistungssport, also Handball Trainer B Lizenz, ja. Aber ich kann halt aus zeitlichen Gründen eigentlich, weil ich auch noch eine Tochter habe, schaffe ich das zeitlich nicht, Mannschaften jetzt zurzeit komplett zu übernehmen. Und deshalb habe ich mich erstmal auf den Torhüterbereich spezialisiert.
Jetzt zu deiner Tochter oder allgemein zu deinem Umfeld, deiner Familie, weil du sie gerade angesprochen hast. Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, okay, ich bin 50, ich spiele nochmal Bundesliga? Was haben die gesagt?
Nee, also mein Bruder hat gesagt, klar, mach das, würde ich auch machen, wenn ich es könnte. Also eigentlich alle, die mich kennen, auch im Umfeld von Trainerbereich oder vom Handball, die mich kennen, haben gesagt, ja, klar, dass ich das mache. So aus dem Feld, dem Umfeld, die mich weniger kannten, war es ganz lustig, war aber ganz, ganz viel auf, weil sie so ganz viel tolle Reaktionen drauf auf Zeitungsartikel dann. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht auch jetzt durch Corona, dass die einfach sagen, nee, toll, da ist jemand, der macht einfach was. Der macht das einfach so. Ne? Also da waren ganz viele, die das als toll empfunden haben.
Ja, ist ja auch nicht, sag ich mal, alltäglich, dass man mit 50 sagt, ich spiele nochmal Bundesliga. Das ist ja jetzt auch nichts. Ich kenne Leute, die haben mit 50 gesagt, sie hören im Amateurbereich auf, nicht, sie fangen nochmal hier erste Liga an.
Ich sag mal so, es ist, glaube ich, auch so vom Kopf. Das ist vielleicht das, was bei vielen jetzt dadurch, durch diese krasse Situation, also manche sind mit 50 sehr gesetzt und denken, ja, man wartet dann auf die Rente oder so. Und manche haben ein aktiveres Leben. Und ich glaube, wenn man so ganz, ganz stark im Sport verhaftet ist, hat man einfach insgesamt ein aktiveres Leben und ist man von der Denke auch, ja, ich sage mal, dadurch, dass wir jetzt, also jetzt im Frauenhandball ja auch viel so Beruf und sowas alles immer kombinieren mussten, mussten wir immer sehr viel flexibel sein eigentlich, ne? Wie kriegt man ein Studium und sowas alles mit Nationalmannschaft, alles unter den Hut und so. Und deshalb sind wir eigentlich gewohnt, immer flexibel zu denken und auch einfach vielleicht Sachen zu denken oder Sachen an Möglichkeiten zu denken, die andere vielleicht nicht gedacht haben. Ich meine, wenn ich in der Kreisklasse anfange und damals habe ich auch schon in Lüneburg gesagt, ich kann nicht so lange bleiben, ich möchte mal Bundesliga spielen. Und es hat auch geklappt. So, wenn man das auch gedacht hat, und ich war mir da auch sicher, ich hatte keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, wie man in die Nationalmannschaft reinkommt. Aus meiner Familie hat keiner Leistungssport betrieben, sind alle sportlich, aber keiner hat Leistungssport betrieben. In dem Sinne, dass sie das professionell betrieben haben. Also den Weg habe ich mir selber austüfteln müssen, selber begehen müssen. Aber ich habe es innerlich gewollt und habe es auch gewusst, dass ich das schaffe.
Und was motiviert dich jetzt heute noch am Handball? Gibt es unterschiedliche Motivationen, die du jetzt als Spielerin und als Trainerin hast? Was hat dich auch dann in deinen Anfangsjahren immer wieder so motiviert? Ich mache weiter, ich will noch einen Schritt höher spielen. Ich möchte vielleicht auch mal ins Ausland. Ich möchte ja so hochklassig wie möglich spielen.
Nee, man möchte das Spiel wohl Spaß machen. Das ist ja, das macht eigentlich, nein, ich weiß es nicht. Also, das ist dann gewachsen mit dem Ausland. Die Perspektive hatte ich als Kind noch gar nicht so gesehen dann, ne? Aber wenn man dann nachher Angebote hat vom Ausland, dann denkt man, oh ja, schön, auch eine Möglichkeit. Ne? Dann eröffnet sich wieder eine andere Welt. Man kennt schon ein paar Sachen, man lernt wieder Sachen dazu, so, ne? Man hat Sprachen dazu gelernt. Also da eröffnen sich neue Welten und das ist, ja, weil ich eine neugierige Person bin vielleicht, ja, weil mir Sport einfach Spaß macht. Also auch so, ich sag mal, im Sport ist einfach das Allerbeste, glaube ich, dass man da was hat, wo es erlaubt ist, Emotionen auszuleben. Und das ist ein Privileg, finde ich, was vielleicht jetzt auch vielen fehlt. So, jetzt besonders in der Zeit von Corona. Dieses Privileg, auf etwas hinzuarbeiten, ein Ziel zu haben und Emotionen ausleben zu dürfen. Das ist, glaube ich, das, was für die innere Balance super wichtig ist und was man in keinem Bürojob hat, sondern halt im Sport. Ne? Da darf man wirklich, es ist ein super tolles Gefühl, wenn man ein Ziel hat und entweder man schafft es oder nicht, da ist es vielleicht eine Enttäuschung, aber man lernt mit dieser Enttäuschung umzugehen und versucht sich anzupassen, was kann man nächstes Mal besser machen und man sucht den Neustart dann, ne? Man probiert dann das nächste Mal besser zu machen und die Chance hat man ja im Sport recht gut und eigentlich ja, lernt man dadurch ja mit Niederlagen umzugehen oder was anzustreben und ist noch, also für mich ist es, ich habe das nie als Belastung oder Stress empfunden, so ein Leistungsdruck, sondern für mich war das immer Spiel und Spaß. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und das war halt für mich so, ja, ein schönes Gefühl. Und das, also entweder, weil es ist total der Erfüllung, wenn man jetzt einen Titel gewonnen hat oder sowas, oder der Enttäuschung, da muss man halt gucken, was man angleichen möchte. Und das hat, ich sag mal, auch jetzt damals, als ich den Durchbruch hatte, ich sag mal, ich war ja bei Walle Bremen am Anfang ja auch ganz lange Torhüter Nummer 3, musste mich halt durchbeißen. Die anderen waren Nationalspielerin, ich nicht. Ich kam halt aus der Oberliga, habe zweimal trainiert und das ja. war auch ein langer Weg. So, aber da war ich auch überzeugt, dass ich das schaffen kann. Habe ich gedacht, no, ich bin groß, ich bin sportlich, ich will das, ich schaffe das. Und dieses, dass man dann auch denn diese Erfolgserlebnis hat, das gibt auch Selbstbewusstsein. Und dass man dann, also ich hatte dann den Durchbruch gehabt, ja, beim Europapokalspiel, wo ich den letzten entscheidenden Ball gehalten habe. Und das ist dann so, diese positiven Erlebnisse und das Zutrauen in seine eigene Leistungsfähigkeit, die sind sehr hilfreich in ganz, ganz vielen anderen Momenten auch im Leben. Und
ja, und
die hat man eigentlich immer verstärkt gekriegt und die waren immer überwiegender als die Niederschläge, die man natürlich im Sport auch hat. Ne? Also bis man sich durchgesetzt hat, oder das ist halt auch ein langer Weg. Aber man hat immer so kleine Erfolgserlebnisse zwischendurch. Und man kann es dann schaffen.
Ja, und diese Saison hoffentlich noch im Pokal wünsche ich euch und auch in der Liga den Klassenerhalt.
Ja, und hoffen wir auch. Jetzt,
ja, es ist ja alles möglich.
Ja, ich sag mal, dass alles möglich ist, das ist im Sport halt auch so schön. Das sieht man dann teilweise bei Pokalüberraschungen. So, und das ist dann so dieses, die Möglichkeiten sehen und nutzen zu wollen. Das ist eigentlich, man hat teilweise, ich bin ja auch Trainerin oder Mittrainerin gewesen von der Studentenmannschaft von Uni Hamburg. Und da sind wir auch zweimal Deutscher Meister geworden und waren qualifiziert für mit Patrice zusammen für die Europameisterschaften in Polen. Und da sind wir mit einer Mannschaft, die einfach von der Besetzung her sehr zusammengewürfelt war, sehr wenig im Rückraum, keine großen Spielerin oder nur eine große Spielerin. Da haben wir auch dann teilweise Außenspieler im Rückraum spielen lassen und haben einfach überrascht. Und da haben wir einfach die Möglichkeit gesehen, die wir halt hatten, mit Überraschungen. Und dann teilweise ja 4-2-Deckung gespielt, obwohl wir das noch nie trainiert haben und sowas. Aber die Leute haben dran geglaubt und wir haben es geschafft. Dann sind wir Vize-Europameister geworden. Und solche Erlebnisse sind einfach toll. Möglichkeiten zu sehen, dafür zu kämpfen und gucken, was rauskommt.
Ja, jetzt was mich zur aktuellen Situation noch interessiert. Du bist erstmal Trainerin, dann auch Spielerin. Klar, im Frauenhandball ist das Gehalt jetzt nicht so wie im Männerhandball, dass man so bis zu 500.000 verdient, aber kriegst du jetzt Gehalt als Trainerin und als Spielerin?
Ich sage mal so, zu Corona-Zeiten, und der Etat war bereits ausgeschöpft, und zu Corona-Zeiten sieht es nicht so aus, dass es jetzt so großartig rosig ist, sage ich mal so.
Yeah. Ja, es hat mich nur interessiert, weil Doppelrolle wäre ja eine Möglichkeit, aber ist natürlich auch ohne Fans in der Halle, ohne Eintritt.
Genau, also man muss generell jetzt sagen, dass es in ganz vielen Sportarten, wie auch in der Kultur- und Musikszene, ohne Einnahmen, es ist bereits im Fußballbereich ja auch so, ohne Einnahmen von den Zuschauern, das wirklich eher in Lohnverzicht geht, als in Lohn zu gewinnen. Ja, es ist natürlich eine Rolle. Das ist, ne, also wo sollen die Einnahmen herkommen? In Frauenhandball sind die Fernsehzeiten ja auch begrenzt. Also wäre eine andere Einnahmequelle da ja auch jetzt nicht so großartig, die das übernehmen kann. Ne? Im Fußball hat man ja die gesicherten Einnahmen von den Fernsehzeiten, die hat man im Frauenhandball dann auch eher weniger. Also im Frauenhandball ist es dabei, klar kriegt man was, aber ne, man muss halt sagen, es ist halt so, dass wir freuen, wenn wir die Mannschaft, wenn alle noch in der nächsten Saison wieder starten können.
Ja, das würde mich auch freuen, wenn, egal ob erste oder zweite Liga, kann man ja auch tatsächlich live ganz gut verfolgen im Internet. Wie hat deine Mannschaft das eigentlich aufgenommen, als du gesagt hast, ich als Torwarttrainerin, eigentlich aus dem Trainerstab, da hat man ja dann doch eher oft eine eher distanzierte Beziehung zu, spiel jetzt auch, ich ziehe mich jetzt in der Kabine mit euch um.
Ja, also ich sag mal, da man ja laut Corona-Verordnung gar nicht so viel sich in der Kabine aufhalten darf, ist das Problem jetzt auch schon mal weniger. Sag ich mal so. Nein, es ist ja klar, die Duschen alle sind gesperrt, ne? Also das ist im Endeffekt, ist da ja eher weniger, spielt sich weniger jetzt in der Umkleidekabine ab. als vielleicht im normalen Umfeld, also im normalen Bereich. Aber es ist so, ja, wir haben von Anfang an gesagt, es ist wirklich eine Backup-Rolle halt. Es soll nur unterstützend sein und die Leute, also wir sind das eigentlich gewohnt, flexibel zu agieren, weil wir mehrere Verletzungen hatten insgesamt und mehrere Ausnahmesituationen und wir haben es bis jetzt immer geschafft, das eigentlich so mit unkonventionellen Maßnahmen jetzt so uns ganz gut zu präsentieren und ja, in dem Bereich war das auch wieder so, dass es okay, also gut angenommen war und die Leute damit jetzt gut umgehen konnten. Also die Beziehung überraschend hat sich war wahrscheinlich die Presse, das Überraschendste war die Presseaufmerksamkeit für die Mannschaft.
Ja, jetzt kommen wir noch aus München dazu, sogar noch am anderen Ende von Deutschland.
Genau, auf einmal. Das war auf einmal, komm, mach sie mit, die ganze Presse da. Also hat immer so, das war, glaube ich, das Überraschendste am ganzen.
Ja, glaube ich, aber es hat sich dann auch in der Beziehung jetzt zu den anderen TorhüterInnen, die du jetzt auch trainierst, nicht verändert, nicht großartig.
Nein, ich habe mit den Einzelnen auch vorher gesprochen, wir haben das gesagt, wie das halt ist. Ja, wir sind als Torhüter so und so immer, haben wir quasi ja immer ein bisschen eine extra Rolle und haben das halt, geben da auch, ich sag mal, ich habe eine andere Rolle als jetzt als Torwarttrainer auch zu den Torhütern, als jetzt der Haupttrainer zur Gesamtmannschaft. Und die Beziehung ist halt auch wirklich so eine, auf einer Coaching-Ebene, dass man versucht, wirklich konstruktive, leistungsfördernde Maßnahmen dazu anzubieten. Und auf der Ebene sind wir weiterhin und wir unterstützen uns da immer gut.
Und im zeitlichen Aufwand, ich meine, du schaffst es gleichzeitig als Trainerin tätig zu sein und auch selber zu trainieren, um fit zu sein, um, ja, ich sag mal dann auf den Punkt, nachdem, wenn du wieder fit bist dann endlich und spielen darfst, dass du dann, geht das zeitlich mit dem Zeitaufwand?
Also sag mal, das ist, weil halt alle mithelfen, muss ich sagen. Auch der Co-Trainer zum Beispiel, der springt dann manchmal ein. Also so, wir machen das, sprechen das sehr gut ab. Die lassen eigentlich ziemlich gut freie Hand, dass wir das irgendwie koordinieren, dass wir es hinkriegen. Dass da also Beruf, Handballtraining und halt, also Torwarttraining für die Torhüter und halt auch so eigenes Training da irgendwie zu schaffen ist. Ja, und ganz toll, meine Tochter, die findet das auch toll und sonst könnte man das auch gar nicht machen. Wenn, ja, also Familie muss halt auch mit dahinter stehen und einspringen, ne? So, ja, klar. Sonst wäre das halt auch schwierig. Wenn die das doof finden würden, hätte ich es auch nicht gemacht. Aber die wissen, dass mir das viel bedeutet und meine Tochter findet das eher cool. Und dann, ja, finde ich das halt auch toll. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du bist ja auch Torwarttrainerin bei der Beachhandball-Nationalmannschaft. Die trainierst du ja auch. Würdest du da auch einspringen, wenn Not am Mann ist, wenn jetzt gerade im Turnier läuft?
Oh, weia. Da ist eine Bitte. Na, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre, wenn ein Turnier läuft, ob man da als Spielerin gemeldet sein muss, ob man sie noch ummelden könnte. Das wüsste ich jetzt gar nicht, ob das jetzt rein formal technisch jetzt möglich wäre.
Aber jetzt so prinzipiell, wenn kann ja auch sein, dass vor dem Turnier fallen
zufällig alle. Ich glaube, man hätte die Möglichkeit, andere nachzuladen. Ich weiß es nicht. Nein, die Frage hat sich jetzt bis jetzt noch nicht gestellt und ja, die Antwort würde ich dann finden, wenn die Frage stellt.
Aber kein prinzipielles Nein. Also die Torhüterinnen im Beachhandball müssen sich auch in Acht nehmen.
Die müssen, nein, gar nicht. Die sollen alle fit bleiben. Nein.
Okay, aber im Beachhandball, wie trainiert man da als Torhüter denn jetzt anders? Also, was sind die Unterschiede zwischen Torwarttraining im Beachhandball und Torwarttraining in der Halle?
Es ist ein bisschen anders. Einmal, weil man wirklich im Sand trainiert. Einmal ist man barfuß, dann ist man im Sand. Der Hallenboden ist glatt, der Sand nicht so. Also, da kommen die Aufsätze zum Beispiel anders. Man kommt nicht so gut aus dem Sand raus zum Springen zum Beispiel. Muss mehr mit der Beinarbeit machen. Die Werfer kommen ein bisschen anders, weil es eigentlich da nicht die klassische Außenposition gibt, sondern das Feld ja auch etwas anders aussieht. Dann gibt es ja eigentlich die Sache, dass die Spielerinnen noch eine Pirouette drehen dürfen. Das verändert natürlich so ein bisschen das Timing auch, ne? Also, dass man noch mal ein bisschen besser beobachten muss, wann ist der Abwurf zu erwarten. Und das ist halt noch mal ganz, ganz stark auf die Beobachtungsgabe. Ne? Das ist so, im Torhüterbereich ist ganz viel eine Frage des Timings. Ich kann die richtige Abwehrreaktion machen, weil ich kann zum Hampelmann rausspringen, wenn ich das in einem falschen Moment mache und der Spieler verzögert den Wurf, springt höher als ich, dann bin ich in einer Abwärtsbewegung und der kann über mich rüberwerfen. Und das ist einfach dieses Anpassen, ne? Dieses Timing finden und anpassen. Und dann kriegt man im Beachhandball eigentlich mehr freie Würfe, weil die Leute natürlich probieren, diese Zweierwürfe zu machen. Und das ist dann ab und zu mal so, dass die den Shooter nehmen und der aus dem Rückraum wirft, aber oft wird man dann wirklich doch über Kreis oder halt an Nahdistanzzone die Würfe bekommen. Das ist also natürlich ein großer Unterschied. Deshalb ist die Quote, ja, es ist also vom Kopf her auch ein Unterschied, ne? Wie man halt da halten muss und wie erfolgreich man da sein kann. Es ist also taktisch anders. Und durch dieses Shootout, was natürlich, wenn die Halbzeiten unentschieden ausgegangen sind, gibt es ja dieses Shootout. Das ist natürlich auch mal eine ganz interessante Variante, wo der Torhüter nochmal richtig im Blickpunkt steht und er mittlerweile da ja auch die Pässe abfangen kann. Also da hast du also ja. nochmal eine andere Funktion und das muss man halt auch nochmal anders trainieren.
Also kurz noch zur Erklärung für unsere HörerInnen, die so Zwei-Punkte-Würfe sind dann sowas wie, wenn man eben eine Pirouette macht oder irgendwas Besonderes.
Oder ein Camper halt den Ball in der Luft bekommt und auch ohne zu landen, also in der Luft gleich wieder abwirft, ne? Also ja. Anspiel in der Luft. Dieses als Camper bezeichnete gibt halt auch einen 2 Punkte.
Genau, und das ist dann halt, ja, zählt dann 2 Punkte, aber nur ein Tor. Sowas gibt es dann halt zum Beispiel in der Halle nicht.
Genau.
Wäre auch komisch, wenn man es jetzt auf einmal so einführen würde, finde ich. Aber macht beim Beachhandball schon Spaß.
Ja, und da gibt es jetzt mittlerweile auch richtig, richtig tolle Videos im Internet bereits. Das ist eine ganz, ganz attraktive Sportart und ja, schöne Stimmung auch. Und wenn es dann wirklich draußen am Strand stattfindet, ist das echt klasse.
Ja, und du warst ja, wie gesagt, bist jetzt Nationaltrainerin dort auch.
Also Torwart-Nationaltrainerin.
Genau. Und hast aber auch aktiv Beachhandball gespielt und Handball parallel. Normalerweise spezialisieren sich ja eben die SportlerInnen irgendwie nach einer gewissen Zeit eben auf Beachhandball oder bleiben in der Halle komplett. Wie hast du es geschafft, da beides zu machen auf wirklich allerhöchstem Niveau, also Olympia oder Nationalmannschaft dann auch?
Also bei dem Beachhandball waren wir dann tatsächlich auch bei den World Games in Japan. Das sind die Olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten quasi. War sehr interessant, da waren dann auch Sumo-Ringen dabei und sowas. Also es war wirklich super interessant. Ich war auch bei der ersten Europameisterschaft dabei. Also damals, das ist heutzutage auch noch so, weil es gibt eigentlich kaum Leute, die nur Beachhandball spielen. Es gibt dann halt mehrere, die meistens so Regionalliga, ja, mittlerweile ist es jetzt auch schon zweite Liga und erste Liga, aber damals war es halt wirklich wenig schön angesehen, wenn man als Bundesligaspielerin oder Nationalspielerin da Beachhandball spielen wollte, weil die Trainer halt eigentlich dagegen waren. Die meinten, das wäre kontraproduktiv, finde ich gar nicht. Ich finde verschiedene Trainingsreize sehr, sehr sinnvoll und fand das immer ergänzend, wirklich gut ergänzend. Das Einzige, was wirklich ein Problem ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, ist halt die mangelnde Regenerationszeit. Ne? Wenn ich dann im Sommer, während ich eine Pause gemacht habe, Beachhandball gespielt habe, habe ich viel weniger Regenerationszeit gehabt als die anderen. Ne? So, und das darf man halt nicht unterschätzen, dass es da zu einer Überbelastung kommen kann und auch oft kommt. Und das versuchen wir dann halt, indem wir mit Bundesliga-Trainern halt sprechen, anzupassen. Ne? Wann ist Kapazität da? Wann können die mal Beach trainieren? Und wann kommen die Beach-Lehrgänge hin? Also das ist im Moment ist das so, Beachhandball gibt ja keine Liga in dem Sinne, es gibt halt so eine GBO, also so eine Turnierserie, aber keine komplette Liga und diese Turnierserie ist halt auch nicht so finanziert, dass sie jetzt, also noch nicht, wie beim Beachvolleyball, sondern ist im Aufbau, also sind die meisten Spielerinnen auch wirklich Hallenspielerinnen. Es ist allerdings so, durch die Pirouetten und auch durch das technisch Anspruchsvolle, auch aus dem Sand da rausspringen, ist halt Training im Sand nötig. Und das versucht man halt dann ein bisschen auszugleichen, dass wir dann über Stützpunkttraining, also man hat so ein paar Nationalmannschaftslehrgänge, aber die Tage sind halt auch begrenzt, auch jetzt durch Corona, aber auch finanziell, was halt an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht. Deshalb versucht man das über Beachhandball-Stützpunkte zu organisieren. Und da habe ich jetzt auch einen nach Buchholz-Rosengarten geholt gehabt. Und habe dann da auch den Stützpunkt da trainiert mit den Spielerinnen, die aus dem Norden kommen, halt, die zur Nationalmannschaft kommen. Haben jetzt auch mehrere den Sprung ins Aufgebot zur Nationalmannschaft, zur Europameisterschaft geschafft.
Ja, ist doch schön. Also wenn sich das dann auch auszahlt und der Norden auch mal der Schwerpunkt im Beachhandball, also sind ja mehr Spielerinnen aus dem Süden, sage ich jetzt mal.
Dabei ist der Strand im Norden. Ja, da sind wir auch alle entsetzt drüber. Nein. Nein, nein. Also hat sich wirklich so etabliert tatsächlich mehr im Süden. Aber man muss auch sagen, es gibt mittlerweile auch mehr Bundesligamannschaften im Süden, wo sich denn da Leute abgespaltet haben. Früher war tatsächlich auch sehr viel so Richtung Bremen. Und so waren auch wirklich viele Mannschaften hier oben. Ja, die sind jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber also die Spitzenmannschaften sind jetzt schon Mitteldeutschland und Süddeutschland, ein paar aus dem Norden. Aber wir versuchen wieder ein Team im Norden zu etablieren hier.
Ja, kann ja alles gut kommen. Es ist ja nicht unrealistisch, weil im Norden ist ja auch jetzt nicht allzu wenig Handball.
Nein, es ist auch, ich sag mal, die ist eigentlich sehr attraktiv und auch an den Standorten am Strand halt mittlerweile sehr attraktiv. Also Cuxhaven hat ja auch dieses Stadion am Meer mit dem festen Stadion halt, und das ist halt auch wirklich nett, wenn da Zuschauer an der Promenade lang gegen Beachhandball gespielt wird. Also die machen das wirklich und richten das auch gerne aus, aber es war halt im letzten Jahr, ich glaube dieses Jahr auch, wirklich jetzt Corona-bedingt nicht möglich.
Und wie hast du das dann damals hinbekommen, dass du beides wirklich gleichzeitig mit dieser Belastung hingekriegt hast?
Also wirklich auch nur mit Kompromissen, auch von den Trainern her. Also die Trainer waren halt froh, dass man das gemacht hat, und man hatte so ein bisschen eine Sonderrolle, dass man halt nicht alle Sachen mitmachen konnte, später dazukommen durfte. Ja, teilweise bin ich auch wirklich von Turnier dann nachts nach Hause gefahren und dann nächsten Morgen zum Flughafen, um dann zur Hallennationalmannschaft zu fliegen oder so. Also es war schon recht sportlich, muss ich sagen.
Ja, aber wenn du es hinbekommen hast, ich meine, dein World Games Beachhandball ist noch nicht olympisch, wird auch 2024 leider nicht olympisch, aber kann ja alles noch kommen.
Ich sag mal, die Olympischen Spiele zurzeit stecken ja selber so, dass sie nicht unbedingt aufstocken wollen, sondern eher mal froh sind, wenn sie das große Event jetzt durchkriegen. Und man muss gucken, wie das Corona-bedingt sich entwickelt, auch generell, wie sich die Sommerolympischen Spiele entwickeln, ob man vielleicht einige Sportarten von der Sommerolympiade zur Winterolympiade rüberschiebt und umgekehrt. Also da sind ja auch schon lange Diskussionen dabei, weil man die Winterolympiade einfach auch aufwerten möchte und die Sommerolympiade einfach entlasten möchte. Beachhandball sieht da langfristig weiterhin die Chancen und wir hoffen drauf.
Kann alles noch kommen. Also es sind ja Hallensportarten, die traditionell im Winter mehr stattfinden, wie Handball. Gut, da ist dann immer schwierig mit EM und WM, weil jedes Jahr ein großes Turnier ist. Aber ist ja prinzipiell auch nichts Unmögliches für solche Sportarten, auch während der Winterolympiade stattzufinden.
Also natürlich wäre das für die Hallensportarten eine kleine Abwertung, weil die Sommerolympiade natürlich viel mehr Zuschauer hat, andere Sponsoring erfährt und sowas. Aber man muss halt gucken, wie sich die Sportarten weiterentwickeln. Also im Moment, toi, 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 hoffen wir, dass alle gut über die Corona-Krise kommen.
Ja, und dann weiterschauen. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Beachhandball oder hat dir mehr Spaß gemacht? Beachhandball oder Handball? Wo würdest du jetzt, wenn du dich entscheiden müsstest?
Ja,
kannst du dich entscheiden?
Also ich habe länger habe ich ja Hallenhandball gespielt und auch mit Olympischen Spielen, das möchte ich nie missen, und die größten Erfolgserlebnisse hat man da. Aber rein spielerisch fand ich natürlich Beachhandball super toll, weil ich da mit nach vorne gehen durfte und Tore werfen durfte.
Da konntest du deinen Wurf, den guten Wurf.
Das war richtig toll. Da bin ich auch bei den World Games bin ich auch beste Torhüterin geworden und habe auch viele Tore geworfen.
Mhm. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Und das fand ich halt, also es hat mir persönlich jetzt wirklich viel Spaß gemacht. Durfte ich mich ausleben, ja.
Jetzt noch so abschließend zu der Saison. Du bist ja auch schon einmal zumindest mit auf der Bank gewesen als Spielerin und wirst es auch weiterhin. Bist du schon so ein bisschen nervös und hast schon so ein Kribbeln, wo du dich schon drauf freust?
Also ich freue mich absolut. Mein Torwarttrikot mit Lindemann und der Nummer 13 steht bereit. Also ja, ich freue mich. Also ich würde mich freuen, reinzukommen, aber Wirklich nur, wenn es gebraucht ist und ja, wenn es Situation angemessen ist.
Gibt's irgendwas jetzt aus der Saison, das du jetzt noch speziell als Erinnerung mitnimmst? Irgendwas Besonderes, das diese Saison bei euch passiert ist, dass du jetzt, ja, dass dir so besonders schön für dich war, was du sagst, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
Das kommt hoffentlich noch und das ist der Klassenerhalt.
Oder der Pokalgewinn oder
Oder der
beides.
Pokalgewinn. Nein, also das finde ich auch, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, Leute, denkt an die Porsche Arena. Ich kam immer in die Halle, habe gesagt, Leute, Porsche Arena und die immer, oh, die schon wieder. Meine Tochter auch schon, meine Mama jetzt. Und ich sag mir, wir landen in der Porsche Arena, habe ich immer gesagt. Meine Tochter hat immer schon gesagt, jetzt hör auf mit der Porsche Arena. Weil der das Final Four da stattfindet. Da habe ich gesagt, das können wir schaffen. Und dann haben die am
Ja.
Anfang auch immer belächelt und jetzt klappt das.
Alles klar, dann wünsche ich euch bei beiden Vorhaben, die ihr noch habt, viel Glück und ja, danke, dass du da warst im Podcast. War sehr schön mit dir zu sprechen.
Ja, gerne. Gut, ciao.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Sportgondel ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.